bist würdig, Herr. Das, was wir gerade gesungen haben, ist echt tief. Wir geben dir den Raum. Herr, wir singen, wir geben dir den Raum. Wirk du, was nur du kannst. Und genau das meinen wir auch so, Herr. Amen. Amen. Wie schön, dass ihr da seid. Wir haben Ende der Osterferien, alle kommen langsam wieder. Das ist richtig schön. Wenn du meine Predigt mitverfolgen möchtest, auf einer anderen Sprache, Englisch, Portugiesisch, Farsi und so weiter, dann geh auf den QR-Code vor dir. Ui, ui, ui. Das ist nicht der Heilige Geist. Sehr gut. Ihr Lieben, ich habe den Markus mitgebracht, weil wir heute einen Predigttext haben, einen relativ langen Predigttext. Und der Markus hat eine wunderschöne Stimme, um das vorzulesen. Genau, Markus, komm her.
Das? Ja, guten Morgen, liebe Esther. Ich habe die Freude, euch heute Morgen etwas aus der Bibel vorzulesen. Und zwar von der Apostelgeschichte Kapitel 6 ab Vers 18 und dann das Kapitel 7. Und zwar lese ich aus der Hoffnung für alle. Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Eines Tages verwickelten ihn Anhänger einer jüdischen Gemeinde, die sich die Freigelassenen nannte, in ein Streitgespräch. Auch Leute aus Kyrene, Alexandria, Sizilien und der Provinz Asia beteiligten sich daran. Aber keiner von ihnen hatte der Weisheit, mit der er sprach, etwas entgegenzusetzen. Denn in ihm wirkte der Heilige Geist mit seiner Kraft. Deshalb stifteten sie ein paar Leute zu der Behauptung an, er hat Gott gelästert und Mose beleidigt. Wir haben es selbst gehört. Dadurch gelang es ihnen, das Volk, seine führenden Männer und die Schriftgelehrten so aufzuwiegeln, dass sie über Stephanus herfielen und ihn vor den Hohen Rat schleppten. Dort traten Zeugen gegen Stephanus auf, die man vorher bestochen hatte. Dieser Mensch, so behaupteten sie, wendet sich in seinen Reden ständig gegen den heiligen Tempel und das Gesetz Gottes. Wir haben selbst gehört, dass er gesagt hat, Jesus aus Nazareth wird den Tempel abreißen und die Ordnungen ändern, die Mose uns gegeben hat. Die Mitglieder des Hohen Rats blickten gespannt auf Stephanus und jedem fiel auf, dass sein Gesicht aussah wie das eines Engels. Der hohe Priester fragte Stephanus, stimmt es, was die Männer hier von dir behaupten? Stephanus antwortete, hört mich an, liebe Brüder und Väter unseres Volkes. Gott, dem alle Ehre zukommt, erschien unserem Vater Abraham in Mesopotamien, noch ehe Abraham nach Haran gezogen war. Gott forderte ihn auf, verlass deine Heimat und deine Verwandten und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. So verließ Abraham das Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Als sein Vater gestorben war, zog er von dort weiter und Gott brachte ihn hierher, wo ihr jetzt wohnt. Zwar gab Gott ihm kein eigenes Land, nicht einmal einen Fußbreit. Doch er sagte zu ihm, dass ihm und seinen Nachkommen einmal das ganze Land gehören würde. Zu der Zeit aber hatte Abraham noch keine Kinder. Gott sagte zu ihm, deine Nachkommen werden in einem fremden Land heimatlos sein. 400 Jahre wird man sie als Sklaven ausbeuten und sie werden leiden müssen. Aber Gott versprach Abraham auch, Ich werde das Volk bestrafen, das sie so lange unterdrückt. Dann werden deine Nachkommen das fremde Land verlassen und mir hier dienen. Damals schloss Gott mit Abraham den Bund, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Als später Isaak geboren wurde, beschnitt ihn sein Vater Abraham deshalb am 8. Tag nach der Geburt. Auch Isaak befolgte dieser Ordnung und sein Sohn Jakob hielt es ebenso mit seinen 12 Söhnen, unseren Stammvätern. Weil aber Jakobs Söhne auf ihren Bruder Josef neidisch waren, verkauften sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott stand Josef bei und half ihm jedes Mal, wenn er in Not geriet. So konnte Josef die Gunst des ägyptischen Königs, des Pharaos, gewinnen. Wegen der ungewöhnlichen Weisheit, die Gott ihm gegeben hatte, wurde Josef vom Pharao schließlich zum Verwalter über ganz Ägypten und den Königshof eingesetzt. Dann aber brach in Ägypten und Kanaan eine Hungersnot aus. Die Not war so groß, dass auch unsere Vorfahren nichts mehr zu essen hatten. Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er seine Söhne, unsere Stammväter, in dieses Land. Bei ihrer zweiten Reise nach Ägypten gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Nun erfuhr der Pharao noch mehr über Josefs Familie. Josef ließ seinen Vater Jakob und alle seine Verwandten nach Ägypten kommen, insgesamt 75 Menschen. So kam Jakob nach Ägypten. Er und alle unsere Vorfahren lebten dort bis zu ihrem Tod. Später wurden ihre Gebeine nach Sichem überführt und in dem Grab beigesetzt, das Abraham von Hamors Nachkommen erworben hatten. Dann kam die Zeit, in der Gott das Versprechen erfüllen wollte, das er Abraham gegeben hatte. Die Nachkommen von Josef und seinen Brüdern waren in Ägypten inzwischen zu einem großen Volk geworden. Ein neuer Pharao kam an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. Grausam und voller Hinterlist unterdrückte er unser Volk. Er zwang unsere Vorfahren, ihre neugeborenen Kinder auszusetzen, damit sie starben und das Volk nicht größer wurde. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Er war ein sehr schönes Kind. 3 Monate lang versteckten ihn seine Eltern in ihrem Haus. Als er dann doch ausgesetzt werden musste, fand ihn die Tochter des Pharaos. Sie nahm ihn bei sich auf und erzog ihn wie ihren eigenen Sohn. Mose wurde in allen Wissenschaften der Ägypter gründlich ausgebildet und er zeichnete sich durch eindrucksvolle Worte und Taten aus. Als Mose 40 Jahre alt war, beschloss er sich, um seine Brüder, die Israeliten, zu kümmern. Eines Tages musste er mit ansehen, wie ein Israelit von einem Ägypter misshandelt wurde. Da griff er ein, übte Rache und schlug den Ägypter tot. Mose meinte, seine Landsleute müssten jetzt erkennen, dass Gott ihn zur Befreiung seines Volkes geschickt hatte. Doch sie erkannten es nicht. Am nächsten Tag kam er gerade dazu, als sich 2 Israeliten stritten. Er versuchte, den Streit zu schlichten und sagte zu ihnen: Ihr gehört doch zu einem und demselben Volk, warum schlagt ihr euch? Aber der mit dem Streit angefangen hatte, stieß ihn zurück und rief: Wer hat dich eigentlich zu unserem Aufseher und Richter gemacht? Willst du mich etwa auch umbringen, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Mose erschrak über diese Worte. Er verließ Ägypten und floh nach Midian, wo er als Ausländer lebte. Dort wurden auch seine 2 Söhne geboren. 40 Jahre vergingen. Da erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai ein Engel im Feuer eines brennenden Dornbuschs. Mose sah die Flamme und wunderte sich über die seltsame Erscheinung. Als er aber näher herantrat, um genau hinzuschauen, hörte er die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose zitterte vor Angst und wagte nicht hinzusehen. Aber der Herr sprach weiter zu ihm: Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung stöhnen. Nun bin ich herabgekommen, um sie zu retten. Darum geh, ich sende dich zurück nach Ägypten. Gott sandte also gerade den Mann als Anführer und Befreier zu den Israeliten, den sie mit den Worten abgewiesen hatten: Wer hat dich zum Aufseher und Richter gemacht? Er beauftragte Mose durch den Engel, der ihm im brennenden Dornbusch erschienen war. Und Mose führte das Volk aus Ägypten. Überall vollbrachte er Zeichen und Wunder. In Ägypten, am Roten Meer und während der 40 Jahre in der Wüste. Mose war es auch, der zum Volk sagte: Einmal wird euch der Herr, euer Gott, einen Propheten wie mich senden, einen Mann aus eurem Volk. Dieser Mose wurde zum Vermittler zwischen unserem Volk und dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm sprach. Er empfing Gottes Weisungen, die zum Leben führen, und bekam den Auftrag, sie uns zu übermitteln. Aber unsere Vorfahren wollten nicht auf ihn hören. Sie trauerten dem Leben in Ägypten nach und lehnten sich sogar gegen Mose auf, als er auf dem Berg Sinai war. Von seinem Bruder Aaron verlangten sie: Los, mach uns Götterfiguren. Sie sollen uns voranziehen und den Weg weisen. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Daraufhin machten sie sich ein Stierkalb, das ihr Gott sein sollte. Als es fertig war, feierten sie ein Fest zu Ehren ihres selbstgemachten Götzen und brachten ihm Opfer dar. Da wandte sich Gott von ihnen ab und überließ sie ihrem Schicksal. So kam es, dass sie die Sonne, den Mond und die Sterne verehrten, wie es im Buch der Propheten steht. Ihr Israeliten, als ihr 40 Jahre in der Wüste umhergezogen seid, habt ihr mir da Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht? Nein, ihr habt das Zelt des Götzen Moloch und den Stern des Götzen Rephan vor euch hergetragen. Diese Götter habt ihr euch selbst gemacht, um sie anzubeten. Darum lasse ich euch in die Gefangenschaft ziehen, noch weit über Babylon hinaus. Während ihrer ganzen Wanderung durch die Wüste hatten unsere Vorfahren ein Zelt bei sich, das ihnen als Tempel diente. Gott selbst hatte es befohlen, ein solches Zelt zu bauen, und zwar genauso, wie er es Mose gezeigt hatte. Die folgende Generation übernahm das Zelt. Als die Israeliten später unter der Führung von Josua das Land eroberten, aus dem die heidnischen Völker von Gott vertrieben wurden, nahmen sie das Zelt mit in ihre neue Heimat. Dort blieb es noch bis zur Zeit von König David. Diesem König wandte sich Gott in Liebe zu. Und so bat David Gott darum, für die Israeliten einen Tempel bauen zu dürfen. Doch erst Salomo verwirklichte diesen Plan. Aber der höchste Gott wohnte ohnehin nicht in Häusern, die ihm Menschen bauen, so sagte schon der Prophet Jesaja: Der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Und da wollt ihr mir, dem Herrn, ein Haus bauen? An welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Ich habe doch Himmel und Erde geschaffen. Ihr seid wirklich unbelehrbar, fuhr Stephanus fort. Ihr habt eure Ohren für Gottes Botschaft verschlossen und euer Herz gehört ihm nicht. Genau wie eure Vorfahren widersetzt ihr euch ständig dem Heiligen Geist. Nennt mir einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Sie haben alle umgebracht, die vom Kommen des Retters sprachen. Und diesen Unschuldigen habt ihr nun verraten und ermordet. Gott hat euch durch seine Engel das Gesetz gegeben, aber ihr habt euch nicht danach gerichtet. Über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sah dort in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen, ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem Mann namens Saulus, der sie bewachen sollte. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er.
Vielen Dank, Markus. Ein langer Predigttext, der aber heute dazugehört und ganz wichtig ist. Und ich möchte dich einmal einladen, dir etwas vorzustellen. Und zwar stell dir einmal vor, dein Leben ist ein Auto. Ich weiß, vielleicht ein bisschen abstrakt, aber vielleicht kannst du dir das vorstellen, dein Leben ist ein Auto und du sitzt in diesem Auto. Und Christ zu sein und mit Jesus zu leben, bedeutet ja, dass Jesus mit in deinem Auto ist. Und viele von euch haben Jesus und inklusive mir eingeladen, in diesem Auto dabei zu sein. So, meine Frage ist jetzt, wo in dem Auto ist Jesus? Er ist drin, bei vielen ist er drin, aber wo genau ist er? Ist er vielleicht im Kofferraum und wird sonntags für 2 Stunden für die Happy Hour in den Gottesdienst rausgelassen und danach kommt er wieder rein in den Kofferraum? Und wahrscheinlich sagst du, nein, natürlich ist Jesus nicht in meinem Kofferraum. Selbstverständlich nicht. Okay. Aber wo sitzt er dann? Sitzt er vielleicht auf dem Rücksitz, wie so ein Kunde, den du beim Uber oder beim Taxi eingeladen hast, und dann fährt er mit? Also ist er ja dabei, ist ja schon gut. Und dann sagst du, ja, nein, Esther, natürlich, ich weiß, was du meinst, natürlich sitzt er vorne. Okay, hier sitzt vorne, auf dem Beifahrersitz. Dann ist er wie so ein Kumpel vielleicht dabei, gar nicht schlecht, und sitzt neben dir. Und vielleicht sagst du, okay, Esther, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst darauf hinaus, dass Jesus doch am Steuer sitzt. Ja, das meine ich. Das meine ich sehr wohl. Die Frage ist, sitzt er auf dem Fahrersitz? Aber die eigentliche Frage ist, wo sitzt du und wie verhältst du dich in deinem Auto? Wenn du sagst, Jesus sitzt am Steuer, bist du dann jemand, der daneben sitzt oder auf dem Rücksitz, wo auch immer, ist egal. Und wenn Jesus dann an irgendeine Kreuzung kommt, ne, und er will dann rechts abbiegen, zum Beispiel auf den Weg der Großzügigkeit, und dann greifst du ins Steuer und sagst, nein, Herr, großzügig, bitte. Bitte nicht. Oder Gott will links abbiegen und du sagst, Herr, was machen wir denn jetzt? Ja, ich möchte mit dir auf den Weg der Vergebung fahren. Ich möchte, dass du vergibst. Oh nein, Herr, nee, ich kann nicht vergeben. Nee, komm, bitte, nicht links abbiegen. Gut, kurzer Einschub. Hat auch niemand gesagt, dass du vergeben kannst. Dafür ist er ja dabei. Aber trotzdem greifen wir doch relativ häufig immer mal ins Lenkrad. Kennt das irgendwer? Hat irgendwer Jesus schon mal ins Lenkrad gegriffen und gesagt, nee, ich mach was anderes? Ich ja. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, dann bedeutet das, wenn er in deinem Lebensauto mit dabei ist und wenn er am Steuer sitzen darf, dass das zwangsläufig dein Glauben und dein Leben beeinflusst. Das macht was. Nur um irgendwie ein gutes Leben zu haben und hoffentlich, wisst ihr, ich habe mich früher bekehrt, 10-mal, 20-mal, 100-mal in der Kinderstunde, weil ich auf gar keinen Fall in die Hölle kommen wollte. Aber ist das das, was Jesus eigentlich will, ausschließlich? Natürlich möchte er, dass du bei ihm bist. Aber die Frage ist, darf er an Steuer? Darf er wirklich entscheiden? Oder greifst du dann rein? Und ich glaube, bei vielen von uns ist die Frage nicht, ist Jesus im Auto? Die Frage ist, sitzt er am Steuer und darf er auch der Fahrer sein? Das ist, glaube ich, mehr die Frage bei uns. Oder müssen wir ihn vielleicht in unserem Leben an eine andere Position setzen? Vielleicht sitzt er ja im Kofferraum und schabt immer wieder am Verdeck und sagt, bitte lass mich doch nach vorne. Was passiert denn, wenn Jesus am Steuer sitzt? So, wenn Jesus am Steuer sitzt, in diesem Fall ja häufig auch der Heilige Geist, weil der ja nur hier ist und uns begleitet, dann steht in der Bibel, dass Folgendes passiert, nämlich in deinem Leben wird Liebe produziert werden, Freude, was noch? Friede, sehr gut, Geduld, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das wird passieren. Wenn er am Steuer sitzt und entscheiden darf, wird das passieren. Ich weiß nicht, wie lange Jesus schon in deinem Auto sitzt und wie lange er vielleicht schon am Steuer sitzt. 5 Monate, 5 Jahre, 15 Jahre, bei manchen weiß ich auch 50 Jahre. Und wie fruchtbar ist dein Leben und mein Leben? Wie viel von den Früchten ist in unserem Leben da? Weißt du, wenn eine dieser Früchte in meinem Leben fehlt, dann ist das so ein bisschen so, wie wenn am Armaturenbrett so ein rotes Licht aufleuchtet. Es leuchtet so ein rotes Licht auf. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht ganz okay. Es ist ein Zeichen davon, dass Jesus vielleicht nochmal neu umpositioniert werden muss oder dass ich die Finger vielleicht mal vom Lenkrad nehme. Stephanus, von dem wir hier gerade in der Geschichte gehört haben, hat genau das getan. Stephanus hat Jesus erlaubt, hat dem Heiligen Geist erlaubt, 100% das Steuer zu übernehmen. Er hat nicht eingegriffen. Er hat nicht eingegriffen, wenn der Heilige Geist ihm irgendetwas gesagt hat, zu tun. Und nur so konnte er voll Heiligen Geistes werden. In der Bibel steht, dass Stephanus ein Mann voll Glaube und voll Heiligen Geistes war. Und das geht nur, wenn er das zulässt. Das ist ein Akt der Hingabe. Dass ich sage, okay, Herr, okay, übernimm du das Steuer. Und ich biege nicht dann ab, wenn es mir irgendwie nicht passt. Das Einzige, was wir Jesus wirklich schenken können in unserem Leben, ist das Steuer. Das Herz. Das Auto hat er dir nämlich auch gegeben. Dein Leben hat er dir geschenkt. Alles, was du hast, alles. Essen, Trinken, deine Familie, deine Freunde, deine Arbeit, alles ist Gnade und hat Gott dir geschenkt. Ja, ich habe dafür auch viel getan. Ja, und trotzdem ist es geschenkt. Und trotzdem, wie viele Menschen gibt es, die sehr viel tun in ihrem Leben und haben es nicht? Wie viele Generationen vor uns haben so viel getan und haben alles verloren? Durch Krieg und durch andere Situationen. Alles, was du hast, ist geschenkt. Und das Einzige, was du wirklich geben kannst, was der Heilige Geist sich auch niemals, niemals, niemals einfach von dir nimmt, ist dein Herz, ist dein Steuer. Der Heilige Geist nimmt sich niemals dein Steuer, wenn du es ihm nicht freiwillig überlässt. Der Heilige Geist ist kein Vergewaltiger, kein Räuber. Er nimmt sich das nur, wenn du es zulässt, sonst niemals. Der Heilige Geist ist auch kein guter WG-Partner mit anderen Geistern. Dann zieht er sich in den Kofferraum zurück. Weißt du, wenn wir dem Heiligen Geist das nicht überlassen, dann kann es ganz schnell passieren, dass diese Geschichte von Stephanus uns Angst macht. Weil schlussendlich, wenn man es mal nur rein faktisch von außen betrachtet, ist es die Geschichte des ersten Märtyrers. Des Mannes, der gesteinigt wurde, der ums Leben gekommen ist, weil er Jesus das Steuer überlassen hat. Aber niemals soll dir etwas Angst machen, sondern es soll dir eine Frage stellen. Es soll dir etwas zeigen. Gott will durch dich wirken und er macht das so viel, wie du es zulässt. Stephanus ganzes Leben war geprägt von der Anwesenheit des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte 6, da hat Felix vor kurzem drüber gesprochen, haben sie sieben Diakone gesucht und gefunden, die sich um die Versorgung der Witwen kümmern. Das ist nämlich damals in der ersten Gemeinde ein bisschen schiefgelaufen, da haben sich dann viele beschwert. Und dann haben sie Menschen gesucht, in dem Fall Männer gesucht, die weise sind und die sich darum kümmern können. Und dann haben sie unter anderem Stephanus gefunden. Und dort steht, dass man ihm diesen Dienst übertragen hat, weil er voll Glauben und des Heiligen Geistes war, weil er weise und angesehen war. Er ist in diesen Dienst eingesetzt worden, weil er voll Glauben und Heiligen Geistes war. Das ist er nicht geworden mit dem Dienst, sondern er war ein Mann, der es vor seinem Dienst schon zugelassen hat, dass der Heilige Geist in ihm wirkt. Und zwar so stark, dass offensichtlich andere mitbekommen haben, der ist voll Glauben und voll Heiligen Geistes und der ist weiser. Er war ein Mann, der Jesus nicht ins Steuer gegriffen hat, der dem Heiligen Geist nicht ins Steuer gegriffen hat. Und der Heilige Geist durfte so viel Raum in ihm einnehmen, dass dort steht, die Libertiner, die Kyrenäer und die Alexandriner und einige aus Kilikien in der Synagoge sind aufgestanden und haben sich mit ihm gestritten, da sie der Weisheit und dem Heiligen Geist, die in ihm redeten, nicht widerstehen konnten. Wow, das ist krass. Die haben sich nicht mit Stephanus gestritten. Die haben sich mit dem Heiligen Geist, der so stark in Stephanus war, gestritten und an ihm gerieben. Weil dieser Heilige Geist sie überführt hat. Sie hat sie überführt von ihrer Selbstgerechtigkeit, also überführt von über ihre Fehler. Und das kann und konnte nur passieren, weil der Heilige Geist in Stephanus so stark sein konnte, weil Gott so stark in seinem Lebensauto sein durfte, dass er so präsent war, dass er durch ihn gesprochen hat. Sonst wäre das nicht gegangen. Wenn Gott dir etwas zeigt, was falsch ist, was nicht gut ist in deinem oder in meinem Leben, dann haben wir genau zwei Wahlmöglichkeiten. Richtig? Wir haben zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder wir sagen, ja, ist richtig. Wir sehen das ein, wir tun Buße. Wir drehen um und machen etwas anderes, machen das, was Gott möchte. Oder wir drehen uns um und gehen weg. Wir drehen uns um und gehen weg und vielleicht bist du auch reichlich genervt. Diese Männer waren reichlich genervt. So sehr, dass in Apostelgeschichte 7, Vers 54 hat der Markus gerade vorgelesen, über diese Worte von Stephanus gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. Und dann geht's weiter in Vers 57 und 58. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, und stürzten sich auf ihn. Sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen, ihn zu steinigen. Das kann passieren, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist konfrontiert sind. Menschen, die nicht einsehen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Aber hat sich ihr Handeln gegen Stephanus gerichtet? Fragezeichen? Nein. Stephanus war der, der es ausgebadet hat, ein bisschen mit. Aber es war der Heilige Geist. Sie haben sich gegen das gewehrt, was der Heilige Geist durch Stephanus gesagt hat. Und mal ganz ehrlich, deren Verhalten war auch reichlich kindisch. Ohren zuhalten, weil man es nicht mehr hören will, das ist kein reifes Verhalten. Das machen Kinder. Wenn meine Tochter 4-jährig vor mir gestanden hat und sich die Ohren zugehalten hat, weil sie nicht mehr hören wollte, was ich sage. Und in der Folge stirbt Stephanus durch Steinigung. Also Steine, große Steine, die auf ihn geworfen wurden. Und er ist der erste Märtyrer, von dem die Bibel spricht. Märtyrertum, ich habe euch einmal die Definition mitgebracht. Märtyrertum bedeutet, dass ein Mensch für seinen Glauben und seine Überzeugung verfolgt, gequält oder getötet wird und dabei seinem Glauben treu bleibt. Glaubt ihr, wenn Stephanus die Wahl gehabt hätte, wäre er nicht gerne woanders abgebogen mit seinem Lebensauto? Er hatte die Wahl und er hat es nicht getan. Halleluja, danke. Er stand mit seinem Lebensauto auf dieser Kreuzung und er hätte vor dem Hohen Rat auch sagen können, was er will. Er hat es nicht getan, er hat sich dazu entschieden, das zu sagen, was der Heilige Geist ihm gegeben hat. Und der Heilige Geist war so stark in ihm, dass er, wie sehen wir in Vers 56, den Himmel hat offen gesehen. Er hat den Himmel offen gesehen und Jesus an der rechten Seite Gottes. Das passiert, wenn du mit Jesus lebst und wenn du ihm das volle Steuer überlässt. Er verlässt dich nicht, sondern in diesem Moment ist er so stark, dass er ihn hat im Himmel, dass er den Himmel offen gesehen hat. Er wusste 100%, wohin er geht, wenn diese Steinigung dazu führt, dass er stirbt. Weil er den Himmel er hat den Himmel offen gesehen. Er wusste, wo er hingeht. Apostelgeschichte 7, Vers 59. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut: Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Er wusste, was ist. Er wusste, was los ist. Und er wusste, wo er hingeht. Gar keine Frage. Und noch im Steinigungsprozess, also bitte, wir haben es ja schon schwer, Menschen zu vergeben, nachdem sie uns etwas angetan haben. Und Stephanus wird gerade gesteinigt und in diesem Moment sinkt er auf die Knie und betet mit lauter Stimme: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Im Steinigungsprozess, ich weiß nicht, unfassbar. Ich glaube, das geht nur, wenn du voll erfüllt bist vom Heiligen Geist. Sonst geht das nicht. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Mitten im Verletztwerden, mitten wenn die Kreissäge in dein Leben kommt. Oh Herr, vergib ihn. Hat man vielleicht schon mal gemacht, aber es ist echt ein Prozess. Und Stephanus war so erfüllt davon. Es ist sehr, sehr leicht zu sagen, ich bin Christ. Es ist sehr leicht zu sagen, Jesus ist wichtig für mich und von Jesus zu reden, wenn alles super läuft. Es ist wunderbar, wenn Gott durch dich spricht. Es ist wunderbar, wenn Gott Zeichen und Wunder tut. Das war übrigens auch eine Begleiterscheinung des Heiligen Geistes in Stephanus' Leben, Zeichen und Wunder. Aber es ist eine ganz andere Sache, zu vergeben, wenn Steine fliegen. Es ist eine ganz andere Sache, das Lenkrad wirklich dem Heiligen Geist zu überlassen. wenn er dir sagt, lass mich machen? Wo sitzt Jesus wirklich in deinem Lebensauto? Und in meinem auch, das betrifft mich ganz genauso. Wo sitzt er wirklich? Und du brauchst mir das nicht zu beantworten, beantworte das für dich selbst. Wo sitzt er wirklich? Und wo sitzt du? Weil Stephanus sich entschieden hat, dem Heiligen Geist die volle Kontrolle über sein Lebensauto zu geben, wird sein Tod der Startpunkt für die Erweckung in der ganzen Welt. Das, bis dahin war das Evangelium nur in Jerusalem gewesen. Ab diesem Moment geht es in die ganze Welt. Dadurch, dass er Jesus das Steuer überlassen hat, erfüllt sich, was vorher schon viele, 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 viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher angekündigt war, nämlich dass das Evangelium von Judäa, Samarien und dann in die ganze Welt geht. Das ist doch krass, oder? Also wenn mein Leben auch nur ein Zehntel, ein Fünftel dieses Effekt hat, weil ich das Steuer wirklich Jesus überlasse, wie es das bei Stephanus der Fall war, dann sage ich, yo, oder? Sein Tod hat dafür gesorgt, dass du das Evangelium erfahren hast. Du und ich. Das ist doch krass, also ist doch mega. Natürlich hätte Jesus jemand anderen benutzen können, aber Stephanus war offen. Stephanus hat den Heiligen Geist machen lassen, hat ihm das Steuer überlassen. Das ist wirklich stark. Und wisst ihr, das begegnet mir immer wieder, ich sehe das immer wieder, gerade in Momenten oder bei Menschen, wo ich mich frage, warum lässt du das zu, Herr? Ich möchte euch das Beispiel von Stefan Mickenbecker, von Philipp Mickenbecker geben. Philipp. Philipp ist ein junger Mann, der vor ein paar Jahren verstorben ist. Er hat mit 16 Jahren die erste Krebsdiagnose erhalten und in den folgenden Jahren die zweite und dritte Krebsdiagnose. Er hat in dieser Zeit zu Jesus gefunden und er hat sehr dafür gebetet, dass er geheilt wird. Und hat er auch sehr dran geglaubt. Nehmen wir das Ende vorweg, Gott hat ihn nicht geheilt. Jein, jetzt ist er geheilt. Jetzt ist er im Himmel, jetzt ist er geheilt, aber vollkommen. Aber nicht hier auf der Erde, sondern er ist verstorben, sehr jung. Aber dieser Mann hat in seiner Krebsdiagnose sich dazu entschieden, über Jesus zu reden. Und wie? Der war in Stern-TV, der war in alle möglichen TV-Sendungen, im Internet, Social Media. Der hat so viel von Jesus erzählt. Eine Stunde, bevor er gestorben ist, vielleicht auch war es ein bisschen weniger, hat er noch das letzte Video gemacht. Und hat gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt mein letztes Video ist. Und als Krankenschwester sieht man ihm an, dass das sein letztes Video sein wird. Aber ich weiß, dass wir uns im Himmel wiedersehen werden, hat er gesagt. 3,7 Millionen Menschen haben inzwischen das Video seiner Beerdigung angeschaut auf YouTube. Nur auf YouTube. Sind die ganzen Social-Media-Kanäle noch nicht dabei. Seine Freunde bekommen heute noch regelmäßig Post von Menschen, von jungen Menschen, die sich entschieden haben, Jesus zu folgen und Jesus zu glauben, weil sie ihn gesehen haben, weil sie sein Leben gesehen haben und dass er an Jesus festgehalten hat, trotz dem Wissen, dass er sterben wird. Hätte Gott ihn heilen können? Amen, ja. Hätte er, auf jeden Fall, hundertprozentig, unser Gott ist gut und kraftvoll, er hätte ihn heilen können, ganz sicher. Aber weißt du, was ich manchmal glaube? Vielleicht heilt Gott uns manchmal nicht, weil er dir genug vertraut, dass du trotzdem an ihm festhältst und trotzdem glaubst, dass er gut ist. auch wenn in deinem Leben nicht alles perfekt ist. Vielleicht nutzt Gott manchmal genau das, was in deinem Leben nicht so rund läuft, weil du ihm trotzdem das Steuer überlässt und weil er weiß, die Esther gibt mir das Steuer. Durch dich und durch mich kann genauso Großes entstehen. Dafür musst du nicht sterben. Dafür muss nichts von diesen Dingen passieren, was Philipp oder Stephanus passiert ist. Aber es passiert automatisch, große Dinge passieren, wenn der Heilige Geist an deinem Steuer sitzen darf. Und wenn du ihm nicht dazwischen greifst, wenn ich ihm nicht ständig da reingreife. Und nicht immer gefällt uns das. Nicht immer gefällt uns der Weg. Und der Heilige Geist lädt uns ein, trotzdem daran zu glauben, dass Gott gut ist. Dass er nur das Allerbeste hat für dich. Dass er es gut meint. Auch wenn es hier auf der Erde nicht immer alles gut sein wird. Er meint es gut mit dir. Meine Gedanken über dich sind gut, sagt er. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Darf der Heilige Geist auf deinen Fahrersitz. Und wenn er da sitzt, darf er fahren, ohne dass du ihm ins Lenkrad greifst. Wir haben soeben krasse Lieder gesungen. Ich habe im Lobpreis gedacht, holla die Waldfee. Licht dieser Welt, leuchtest in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist würdig, du allein bist heilig. Du nur bist vollkommen gut zu mir. Wir haben das heute gesungen. Und ihr wart alle voll im Lobpreis dabei. Ich habe es genossen, das war toll. Aber darf er das wirklich? Wir haben auch gesungen, Jesus, komm und überflute uns mit deiner Nähe. Wir haben gesungen, komm und tu, was du tun willst. Vorsicht, Freunde. Vorsicht, wenn wir sowas singen. Jesus hört deinen Lobpreis. Und dann fragt er dich morgen oder heute Nachmittag, darf ich fahren? Ich möchte gerne für dich beten, wenn du möchtest. Und ich habe zwei verschiedene Dinge, für die ich beten möchte oder dich auch einladen möchte, wenn du das magst, mit mir zu beten. Und das eine ist, weißt du, wenn Jesus vielleicht noch gar nicht im Auto ist und du denkst dir so, ja, ich habe da schon lange drüber nachgedacht, aber ich will das tun. Ich will, dass Jesus in meinem Auto sitzt, weil ich verstehe, dass er es gut mit mir meint. Auch wenn nicht alles gut in meinem Leben ist, aber er meint es gut und er wird immer das Beste für mich tun. Und dann möchte ich für alle die beten, die Jesus in ihrem Leben neu umpositionieren müssen in ihrem Auto. Wo Jesus vielleicht endlich mal an Steuer darf. Oder wo er am Steuer ist und du lässt die Finger mal da weg und sagst, okay Herr, machen wir. Wenn ihr könnt und wenn ihr mögt, dann steht gerne auf. Und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast und er nicht in deinem Auto ist, ihn dahin einzuladen. Und wenn du magst, dann sprich mir einfach nach. Und damit du nicht der einzige Mensch bist, der das dann betet, wäre es toll, wenn ihr alle einfach mitbetet. Jesus, ich komme zu dir. Ich habe verstanden, dass du der Fahrer, dass du der Herr in meinem Leben sein möchtest. und ich nehme dich an in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte komm in mein Herz und nimm Raum ein. Mach alles neu. Räum alles auf. Nimm alles raus, was da nicht reingehört. Und erfüll mein Herz. Gib mir deinen Heiligen Geist und lass ihn das Steuer in meinem Leben übernehmen. Hilf mir, dir zu folgen und bei dir zu sein. Amen. Und wenn du Jesus neu umpositionieren möchtest, darfst du mir auch gerne nachbeten. Jesus, es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass du oft nicht in meinem Leben die Hauptrolle spielst. Und dass du oft nicht einfach bedingungslos der Fahrer sein darfst. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich will mehr von dir. Hilf mir, dich zu hören. Hilf mir, dass die Entscheidungen ich dir und dem Heiligen Geist überlasse. Hilf mir heute. Hilf mir morgen. Hilf mir jeden Tag. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich dich oft nicht an die erste Stelle setze, weil ich meine, dass ich es besser weiß. Ich weiß, dass du nur gute Gedanken über mich hast. Und deswegen vertraue ich dir. Deswegen vertraue ich dir heute noch mal ganz neu mein Lenkrad an. Übernimm das Steuer. Sei du mein Herr. Sei du mein Gott. Ich liebe dich. Amen. Amen.